Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Wie waren die Wahlen am Wochenende im brandenburgischen Cottbus? Und wie war die dortige Premiere von Ibsens Ein Volksfeind am Vorabend dieser Kommunal- und Europawahlen? Darum geht's in dieser Stunde mit Jo Fabian, dem Schauspieldirektor vom Staatstheater Cottbus. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Sie haben oft so ein Basecap auf und darüber eine zweite Brille gesteckt. Heute haben Sie nur die eine auf. Wie kommt denn das?
Dass ich nur die eine auf habe, weil keine Sonne scheint.
Neulich im Theater, wie Sie ja gesehen, da hatten Sie die auch, die zweite
Brille. Ja, also die habe ich eher, um die Augen vor Kunstlicht zu schützen und so. Da bin ich ein bisschen empfindlich. Und naja, wenn die Sonne scheint, habe ich halt auch eine zweite dabei.
Aber die ist jetzt auch dunkel.
Die ist auch dunkel, ja. Die soll mich ja gerade sozusagen vor Licht schützen, vor Kunstlicht vor allem.
Vor unserem Scheinwerferlicht.
Ja, genau. Also wenn man viel mit Licht zu tun hat und so. Ich kriege dann nach ein paar Stunden Kopfschmerzen. Also dann versuche ich ein bisschen die Augen zu schützen.
Okay, ich bin gespannt, wie scharf Ihr Blick ist durch diese eine Brille. Wir wollen nämlich in dieser Stunde reden über Theater und Politik. Jo Fabian ist heute mein Gast. Deutschlandfunk Kultur am Morgen nach den Europawahlen. Gleichzeitig waren ja in einigen Bundesländern Kommunalwahlen, darunter Brandenburg, wo es in 3 Monaten dann auch Landtagswahlen gibt. Jo Fabian, mein heutiger Gast, ist seit August 2017 Schauspieldirektor am Staatstheater Cottbus, einer Stadt, in der die AfD gestern mit 23,3% zur stärksten Kraft geworden ist. Mit großem Abstand zur CDU, die hat 17,2% erlangt. Jo Fabian, waren Sie auf dieses Ergebnis vorbereitet?
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ich glaube, es gab mal Umfragewerte von 30% der AfD. Und ja, das war schon absehbar. Das ist nun gerade in der Region, in der ich arbeite, so Spitzenergebnisse gibt für die AfD, fällt ja auf. Das ist deutschlandweit ja zum Glück nicht so. Und dann bei der Europawahl sozusagen haben wir den Boom auch nicht, wie befürchtet. Das für mich bedeutet es einfach nur am Brennpunkt, an der Schnittstelle einer gesellschaftlichen Zersplitterung zu arbeiten. Und das nehme ich einfach nur seismografisch sozusagen wahr. Und das beeinflusst natürlich auch das Arbeiten und Denken
in so einer Stadt. Wie? Was bedeutet das, Theater zu machen in einer Stadt, in der ein Viertel der Bevölkerung die AfD unterstützt, theoretisch also auch ein Viertel ihres Theaterpublikums stellt?
Tja.
Was ist das für eine Herausforderung?
Also eigentlich bedeutet das nur, dass die Bewegung, sage ich mal, die dahinter steckt, die auch zurückführen will, sozusagen in die Freiheit, die durch Nationalstaaten entsteht, die durch Abgrenzung entsteht, mal genauer als Idee zu untersuchen. Ich meine, wenn jeder Fünfte sozusagen AfD-Wähler ist, ich aber nicht weiß, ob jeder Fünfte auch im Zuschauerraum sozusagen AfD-Wähler ist, dann kann ich da jetzt gar keinen Unterschied machen. Also ich glaube, das Theater schafft da Denkräume zu Fragen der Zeit oder wie wir es als Künstler halt lesen und stellt das als Diskussionsangebot auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Alternativdenken sozusagen zur Verfügung. Und macht ja gar keinen Sinn, dass in so einer kommunikativen Situation, wo der Dialog ja noch die Voraussetzung ist, sonst bräuchten wir ja nicht für Zuschauer Theater machen, auch die Möglichkeit aufrechterhalten wird, dass jeder in dieses Theater kommen kann. Also für uns macht da Ausgrenzung gar keinen Sinn. Ich will die natürlich alle im Theater haben und grundsätzlich gehe ich sogar davon aus, dass die da sind, sogar mitverantwortlich sind für die Zuschauer, die nicht gekommen sind. Also das, was wir machen sozusagen, geht über die Bühne in den Zuschauerraum und von Zuschauerraum in die Stadt. So. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man seine Botschaften oder seinen Kommunikationsgegenstand nicht sozusagen auf eine Menschengruppe ausrichtet oder mit Statements auf die Bühne geht, also möglichst auch entideologisiert an der Kunst arbeitet, sodass es für alle möglich ist, da reinzugehen, in die Diskussion zu kommen.
Sie haben in den letzten Wochen und Monaten zu allen Fraktionen, die im Brandenburger Landtag vertreten sind, Kontakt aufgenommen. Was war, was ist dabei Ihr Anliegen?
Mein Anliegen ist eigentlich eine ganz simple Frage. Ich habe im Prinzip keinen gesellschaftlichen Auftrag sozusagen als Künstler in meinem Vertrag, sondern eigentlich nur eine Zeit begrenzt in Verbindung mit dem Gehalt sozusagen, und Schauspieldirektor ist dann auch kein Lehrberuf. Sodass mich interessiert hat, wie die Parteien eigentlich sozusagen die Bedeutung oder die Funktion des Theaters in der Gesellschaft lesen, wie die das sehen und was sie daraus sozusagen für eine Erwartungshaltung entwickeln. Denn wenn man sich mit der Politik darüber unterhält, sozusagen, was das Theater machen kann in einer Stadt, stellt man auch fest, das sind halt Lebensräume, die der Politiker und die der Theaterleute, die voneinander relativ wenig wissen, woran die eigentlich jeden Tag da arbeiten, wie das vonstatten geht, wie sich das konzeptionell sozusagen auf die Zukunft ausrichten lässt. Und in der Sorge darum, dass die Bedeutung des Theaters abnimmt, wenn es weiterhin sozusagen lediglich Erwartungshaltung und Kulturbedürfnisse auf eine Art und Weise befriedigt, die also mehr Verdrängung und Unterhaltung beinhalten, als dass sie tatsächlich zukunftsweisend wären und damit dem Theater selbst sozusagen eine Bedeutung wiedergeben könnten im gesellschaftlichen Gemeinderaum, sag ich mal. Und da interessiert mich natürlich die Frage, wie Politiker das sehen, weil die müssen es ja unterstützen.
Ne? Und haben Sie da Antworten bekommen, die Sie weitergebracht haben?
Also in den ersten Gesprächen, ich habe ja noch nicht mit allen Parteien sprechen können, das folgt jetzt noch bis zum Sommer, aber mit einigen schon, ist erstmal auffällig, dass die Anfrage selber die Idee davon, man sollte sich mal gegenüber sitzen und von Aug in Aug sozusagen darüber sprechen, schon mit großer Überraschung erstmal wahrgenommen wird, auch positiv wahrgenommen wurde in allen Fällen. Also im Moment habe ich mit der CDU, mit den Grünen und mit der AfD sozusagen Gespräche geführt. Und daraus folgte auch in allen Fällen im Prinzip eine Bedenkzeit, weil es war erstmal überraschend, so eine Anfrage. Und der Dialog war erstmal nur ein Austausch sozusagen der bisherigen Sichten. Aber es geht eigentlich darum, was man da gemeinsam für Sichten entwickeln kann. So, und da werden wir mal sehen. Also ich fand das erstmal einen guten Beginn.
Sie haben den Politikern aber auch eine ganz andere, noch konkretere Frage gestellt, nämlich: Warum verteidigen Sie die Demokratie? Warum diese Frage?
Ja, das war eine gute Idee von unserem ersten Schauspieldramaturgen Lukas Pohlmann, der im Zusammenhang mit dem Volksfeind, wo ich ja das
der aktuellen Thema, Inszenierung der von Ibsen.
Ja, genau, die am Sonnabend jetzt Premiere hatte, auch die Demokratie sozusagen befrage, so wie Ibsen sie schon befragt hat. Also der in seinem Text letztendlich schon Mehrheitsentscheidungen, was ja demokratische Entscheidungen sind, hinterfragt. Und dazu die Parteien deshalb zu befragen, weil wir der Ansicht sind, dass möglicherweise dass zu pauschal und zu allgemeinplatzmäßig die Demokratie im Moment sagen, einfach nur verteidigt wird, ohne dass man darüber tatsächlich debattiert, wie sie reformierbar wird, was sie für Schwächen hat und wie man daran arbeiten kann. Also wie man da auch sozusagen einem so alten Staatsmodell gegenüber irgendwie Impulse geben kann, dass es sich dahin entwickelt, dass uns sowas vielleicht nicht normal passiert wie 33, dass auf einem ganz legalen Weg sozusagen eine Diktatur entstanden ist, und zwar durch Demokratie, durch demokratische Wahlen.
Das müssen Sie jetzt in Richtung AfD hinterfragen, also ob angesichts des Aufstiegs der AfD es überhaupt noch richtig ist, die Demokratie zu verteidigen.
naja, nicht mehr pauschal verteidigen. Ich glaube, dass es keine bessere Lösung gibt, sozusagen, um zumindest erstmal Gerechtigkeit da zu schaffen, um jeden Bürger zu hören. Also jedem Bürger mit seiner Stimme auch die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen sozusagen an gesellschaftlichen Entwicklungen. Das bedeutet aber auch, dass man die Ergebnisse respektiert. Und ich kann jetzt nicht ankämpfen gegen die Prozentzahlen der AfD. Ich möchte auch nicht gegen AfD-Wähler ankämpfen. Das ist ja ein Ergebnis der Demokratie. Ich hinterfrage nur dieses Paradoxon sozusagen, wenn ich auf der einen Seite die Demokratie verteidige und dann nicht damit leben kann, dass die AfD an die Macht kommt, dann haben wir uns einen Knoten im Kopf gebaut und den muss man ja irgendwie zerschlagen können, wenn es denn ein gordischer ist.
Sagt der Theatermacher Jo Fabian. Gleich reden wir weiter über seine Volksfeindpremiere letzten Samstag in Cottbus. Henrik Ibsens Theaterstück Ein Volksfeind ist ein Klassiker des politischen Theaters. Am Samstag war die Premiere von Jo Fabians Neuinszenierung am Staatstheater Cottbus. Eigentlich, Herr Fabian, wollten Sie doch Dracula inszenieren. Warum ist es dann Ein Volksfeind geworden?
Das hatte was mit den Vorgängen am Theater selbst in der letzten Spielzeit zu tun. Also wir haben sozusagen, es weiß ja inzwischen jeder, interne Probleme gehabt, was die Leitungsebene betraf. Und die fehlende Transparenz nach außen sozusagen machte es von außen kaum möglich, das nachzuvollziehen, was da inwendig überhaupt passiert ist.
Es gab Vorwürfe, Mobbing-Vorwürfe gegen den Generalmusikdirektor Irwin Chris, der dann zurückgetreten ist.
Genau.
Martin Schüler, der Intendant, und der Verwaltungsdirektor sind in Folge auch gegangen. Das Haus hatte da große Verluste.
Große Verluste, aber die Vorlage war ja im Prinzip, dass es eine lange Zeit sozusagen der Verteidigung auch von Irwin Chris in seiner Position und damit auch seiner Arbeitsweise und Methoden gab von der Theaterleitung, von Herrn Schüler und auch von der Geschäftsführung, was dazu führte, dass es eben diese Meinungsäußerungen aus dem Musiktheaterbereich in der Öffentlichkeit durch einen Facebook-Eintrag gab, weil das von den Leuten selbst, die das am eigenen Leib sozusagen erfahren haben, nicht mehr erträglich war. So, und daraufhin gab es eine fristlose Kündigung und da ist im Prinzip diese Schere entstanden, dass es im Prinzip eigentlich ein Verbot gab, wenn man so will, nach außen überhaupt zu kommunizieren, was da drin los ist. Und das hat in der Folge dann eigentlich dazu geführt, dass auch der Intendant zurücktreten musste und der Studioleiter die Kündigung aufgehoben wurde und jetzt immer noch am Haus arbeitet. Das ist insofern natürlich ein positiver Verlauf, aber die Ursache war eigentlich, dass es da diese Spaltung gab. Ne?
Also da haben Sie gedacht, das ist ja wie bei Ibsen.
Das ist wie bei Ibsen, dass man, dass es Gründe oder Argumente, jeder muss entscheiden, ob die vernünftig sind und für ihn gelten, geben kann, mit der Wahrheit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist als eine Grundfrage, die uns vielleicht alle interessieren sollte in der Gesellschaft, natürlich eine total wichtige Frage. Also aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich auch denken, das ist doch ein Schwachsinn. Was soll es da für vernünftige Gründe geben?
Für alle, die das Stück nicht parat haben, bei Ibsen ist es der Badearzt, der aufdeckt, dass in seinem Kurbad das Wasser verseucht ist. Und sein Bruder ist der Bürgermeister dieses Ortes. Und der will auf keinen Fall, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Großer Disput zwischen zwei Brüdern, zwischen Macht und ja, Aufklärung, könnte man sagen. Sie haben jetzt mit dem jungen Dramaturgen Lukas Pohlmann, Sie haben ihn gerade schon erwähnt, eine Fassung erarbeitet, die aber diesem Ibsen-Text noch andere Texte, anderes Material hinzufügt. Was war dabei Ihnen wichtig?
Also erstmal war es nicht die Hinzufügung, die kam eigentlich dadurch, dass die Frauenrollen sehr unterbelichtet schienen. Also sind eigentlich nur zwei Frauenrollen in dem Stück und ich aber mit dem ganzen Ensemble arbeiten wollte. Und so haben wir quasi den Männern, und es ist halt eine Männergesellschaft und es ist eine politische Ebene, auf der das spielt, sozusagen Frauen zugesellt. Und für diese Frauen, die in der Zeit ja im Prinzip gar kein Stimmrecht hatten und möglicherweise eher im Hintergrund sozusagen als Berater ihrer Männer tätig waren, aber in der Öffentlichkeit natürlich nicht wahrgenommen worden sind, ergab sich die Möglichkeit sozusagen auch über die Entwicklung der Geschichte der Frau sozusagen in Bezug auf ihre gesellschaftliche Bedeutung sozusagen dann noch stofflich etwas zu suchen. Aber es ist eigentlich schwierig, dass es jetzt da anfängt, weil die ursprüngliche konzeptionelle Idee in Erweiterung dessen, was ich Ihnen gerade beschrieben hatte über die Vorgänge am Theater, war dann viel interessanter, nämlich die gesellschaftliche Entwicklung mit einer aus meiner Sicht der Grundfragen der Zeit, kann man der Demokratie noch trauen? Und was wir da in Cottbus sozusagen erlebt haben als Wirklichkeit, diesen Aufschwung, den dann auch populistische Bewegungen nehmen.
Die heftigen Demonstrationen von links wie rechts, genau, im vergangenen Jahr.
Die haben dann eigentlich erst möglich gemacht, dass man zu einer konzeptionellen Idee in Bezug auf den Ibsen kommt, wo man nochmal zur Wiege der Demokratie zurückgeht, also ins alte Griechenland. Und damit Sokrates angefangen, fanden wir dann natürlich, dass es gab einen Komödiendichter Aristophanes, der ein Zeitgenosse sozusagen war von Sokrates und der ein Stück die Weiber Volksversammlung geschrieben hat, und daraus haben wir uns dann sozusagen Material genommen und haben das mit eingepflanzt, sodass die Bedürfnisse der Frauen sozusagen miterzählt werden konnten. Das ist sozusagen also eine Ebene, die als wie ein Bonusprogramm sozusagen dadurch entstanden ist, dass ich alle Frauen besetzt habe.
Das ist Bonusprogramm, aber Sie lassen auch viel vom Ibsen weg. Ein Kritiker hat schon von Ibsen-Zertrümmerung gesprochen.
Ach ja?
Was bleibt denn übrig?
Der Kern bleibt übrig. Das Misstrauen gegenüber der Arbeit von Politik, und es wird ja minutiös sozusagen dargestellt in dem Stück, mit welchen Instrumentalien, mit welchen Manipulationen sozusagen Bürgermeinungen beeinflusst werden. Und im Stück ist es so, und das ist ganz Ibsen, dass im Prinzip der Idealist mit der Behauptung, die Wahrheit muss ans Licht, im Verlaufe der Handlung komplett isoliert ist. Also als Einzelner übrig bleibt, man hat fast das Gefühl, ein Märtyrer-Dasein da am Schluss zu haben. Und wie das passieren konnte, also wie diese Beeinflussung, wie dieses Zerreiben von Ansichten in einem politischen Machtapparat passiert, das führt ja Ibsen vor. Da kann man jetzt nicht von Zertrümmerung sprechen. Ich glaube, die größte Irritation besteht darin, dass der komplette erste Teil vor der tribunalen Volksversammlung bei Ibsen im Stück sozusagen bei mir 2500 Jahre zurückliegt, im Athen der attischen Demokratie spielt.
Säulen,
genau.
Die Leute in weißen,
genau,
Gewändern.
Also wir haben im Prinzip entweder einen falschen Text zum richtigen Bild oder umgekehrt. Und das ist eigentlich die Irritation. Das ist aber nicht Zertrümmerung. Also 95% des Textes, den wir hören, ist Ibsen-Text. Und es gibt nur ein paar wenige Einschübe, die wir dazu geschrieben haben, sozusagen, um es prononcierter darzustellen. Aber letztendlich ist der Gedanke von Ibsen, dass man Mehrheitsentscheidungen nicht trauen kann, weil er davon ausgeht, und das sagt er ja auch wörtlich, sozusagen, dass in der Mehrheit sozusagen auch immer potenziell die Dummheit versammelt ist, und natürlich ist es ein elitärer Gedanke, aber die wenigsten tatsächlich über Intelligenz und Vernunft verfügen. So. Und da meldeten sich ja auch, ist ja auch zu Recht, als Alternative natürlich immer die Frau, so, solange sie gar nicht mit befragt war. Aber die Grundfrage dahinter, können wir der Demokratie denn noch trauen? Und muss es nicht auch Möglichkeiten geben, solche Ergebnisse sozusagen zu überprüfen, auch auszuhebeln? Also wir haben ja alle zugeguckt, wie die AfD in den Bundestag gezogen ist, und da kannst du nichts dagegen tun. Und die Politiker laufen da hinterher, versuchen verbal sozusagen in eine Kampfposition zu kommen. Und da ist einfach nur die Frage sozusagen, um diesen Kampf auszutragen, ob das sozusagen der alternative, utopische, sinnvolle Weg ist oder die Hinterfragung dessen, was uns dazu gebracht hat, dann auch ein bisschen ohnmächtig und hilflos dazustehen.
Sie stellen das in Frage. Sie stellen diese Frage in den Theaterraum, ohne eine direkte Antwort darauf zu geben. Da ist das Publikum selbst gefragt. Aber der am Schluss ermordete Badearzt, der haucht so letzte Worte aus und sagt dann, vielleicht können wir noch mal ganz von vorne anfangen. Ich kriege das noch besser hin. Das hat auch einen Augenzwinkern, oder?
Empfinden Sie das so?
Ja, also man leidet mit ihm mit am Schluss, aber dass er dann sagt, ich kriege das noch besser hin, da springt das Mitleid an und auch das Wohlwollen.
Naja, es ist die Frage nach der Befähigung, ob wir zu den Punkten zurückgehen können, also zumindest erstmal im Denken, wo Weichen gestellt wurden für die Entwicklung, die wir jetzt haben. Also ob wir den Kapitalmarkt mit seinen Problemen und die grundsätzliche Frage nach Eigentum sozusagen nochmal verändern könnten, wenn wir die Erfindung der Zinsen sozusagen aus dem Babylonischen Reich sozusagen rückgängig machen könnten. Oder wenn wir die heutige europäische Entwicklung, die im Mittelalter sozusagen begonnen hat, also diese Art von Zersplitterung, wenn man dahin zurückkehren könnte, denkend. Oder ein anderes Beispiel, wenn man weiß, wir sind über die Sippenherrschaft, dann über die Fürstentümer bis zu Nationalstaaten, folgerichtige Gedanke ist Europa, dann eine globale Welt ohne Grenzen, aber evolutionstechnisch sind wir gar nicht so weit, weil wir es nicht so sehen wollen. Wir wollen festhalten an dem, was unsere Gegenwart ist, und da bauen wir Zäune um das, was wir besitzen, und die Bereitschaft dazu zurückzugehen, wo das entstanden ist und dass es möglicherweise eine Fehlkonstruktion war, dieser Gedanke, das ist sozusagen das, was die Hauptfigur, der Protagonist am Ende spricht. Also weiß ich nicht, ob das jetzt augenzwinkernd verstanden wird, aber es ist eine tatsächliche Option sozusagen, in der Geschichte zu forschen nach dem, wo wir möglicherweise Fehler gemacht haben.
Und das macht Jo Fabian in seinem Volksfeind. Sie sind Jahrgang 1960, geboren in Ost-Berlin, mit 20 nach Rostock an die Schauspielschule gegangen. Wie kam das überhaupt zu der Idee, ich will ans Theater?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe schon im Kindergarten um mich herum inszeniert. So. Nee, aber die Schauspielschule kam eigentlich dadurch in Frage, weil sie doch auch durch die Ausbildung viele Schwesternkünste enthält. Und vielleicht war das, was mich am Theater so besonders interessiert hat. Also das Musikalische, das Bildnerische schaffen, die Sprache, die Spielkunst. Also eigentlich das Konglomerat sozusagen von Einzelkünsten, die da zusammengefasst werden, das hat mich früh fasziniert.
All das, was dann in Ihren späteren Inszenierungen ja auch gegriffen hat, indem Sie, ja, überall steht Jo Fabian dahinter, Licht, Video, Bühne, Regie,
naja, weil
Text.
Genau, ich fasse das Theater schon Gesamtkunst, also gesamtheitlich auf, in Bezug auf die Zusammenführung von unterschiedlichen Künsten. Und ich glaube, dass man auf jeder Ebene dieses Spektrums sozusagen eine eigene Erzählung entwickeln kann. Und diese Erzählung sozusagen, die aus unterschiedlichen Winkeln, ob jetzt vom Sound, vom Bild, vom Licht oder von der Sprache her, bis in das Management von Zeit und Raum sozusagen korrespondieren, das kann sehr interessante Theateraufführungen hervorbringen, weil sie sich nicht mehr gegenseitig lediglich zu illustrieren haben, also wie wir hier im Volksfeind gesehen haben. Also im Prinzip den Text in eine ganz andere Welt zu setzen und dadurch auch eine neue Sicht auf den Text zu bekommen.
Aber nochmal zurück zu den Anfängen. Gab es Leute, die das unterstützt haben oder angeregt haben? Was war das, eine theateraffine Familie, in der Sie aufgewachsen sind?
Auch eigentlich theateraffin würde ich gar nicht sagen. Da gab es gar kein Theater. Ich glaube, meine Oma, die ich aber nicht kennengelernt habe, war Tänzerin in Weimar am Nationaltheater. Mhm. Aber vom Elternhaus her war das eher ein sehr riskanter Weg. Also da wäre wohl was Bodenständigeres lieber gewesen. Meine Mutter wollte ja immer, hat sie immer gewünscht, dass ich Arzt werde. Das ist eine tolle Sache.
Badearzt.
Ja. Möglicherweise. So, aber nee, das hat sich dann so ergeben. Also es war früh klar, dass ich aus diesem, vielleicht war es mir auch noch gar nicht so bewusst, aber stringenten Denkkonzept, was ich in der DDR durch mein Elternhaus sozusagen kennengelernt habe, irgendwie mich befreien musste. Und auch wenn es nicht offensichtlich sozusagen Opposition war, glaube ich aber, das war das Einzige, wo ich mir vorstellen konnte, sozusagen überhaupt meinen eigenen Weg zu gehen und mir auch quasi eine Stunde Null selbst zu schaffen, wo emanzipiertes und selbstständiges Denken über das, was ich erlebe, stattfinden kann. Also meine Jugend und Kindheit zu Hause war eine Aufeinanderfolge der übelsten weltanschaulichen Auseinandersetzung jeden Tag, die ich mit meinem Vater hatte. Mhm. Also daher wurde natürlich auch der Absprung gut vorbereitet.
Und was denken Sie da? Bei den übelsten Auseinandersetzungen, an was denken Sie da?
An was ich da denke? Mhm. Naja, bei uns zu Hause galt die Ansicht sozusagen, dass man das Fahrrad nicht zweimal erfinden muss, dass man eine Grenze nicht zu hinterfragen hat, wo sie dann eben da steht. Und er selber, ein hohes Tier sozusagen in der Partei, er hat im Prinzip auch einen Posten gehabt, wie ich ihn heute habe, Direktor im Ministerium für Kohle und Energie. Und das hat schon Einfluss genommen sozusagen auf die Einflussnahme den eigenen Kindern gegenüber. Und das Korsett war mir scheinbar zu eng, so dass ich da schnell dann künstlerische Ambitionen, um darauf überhaupt reagieren zu können oder ja. Also so erkläre ich mir das mal heute.
Und konnten Sie diese Freiheit, haben Sie das eben genannt, denn unter den Bedingungen des DDR-Theaters in der DDR auch finden als Künstler?
Weiß ich nicht. Ja, irgendwie schon. So als Till Eulenspiegel vielleicht. Ne? Also wenn man unterhalb des Status quo und gearbeitet hat, dann hat man ja auch Zuspruch gehabt. Und je mehr Zuspruch man hatte, desto schwieriger wurde es auch, durch die jeweiligen Organe dich wieder rauszunehmen aus der Öffentlichkeit. Also insofern hatte ich da schon Glück. Also ich konnte am Bauhaus arbeiten. Natürlich immer nur bis dahin, dass die Inszenierungen verboten wurden, runtergenommen wurden. Aber trotzdem, ich konnte ja immerhin arbeiten. Dadurch, dass ich ursprünglich vorhatte, Regie zu studieren und dabei keinen Studienplatz bekommen habe, wo die alleinige Begründung, also ich wurde nicht mal zur Prüfung zugelassen, weil ich eben nicht organisiert bin, parteilich und nicht gewerkschaftlich. Und dadurch ergab sich ja dann sozusagen auch den Weg, als Ungelernter sozusagen mit als Schauspieler anzufangen, sich Kollegen zu schnappen, dann selbstgeschriebene Stücke erstmal auf die Bühne zu bringen, in Labortechnik, auf Studiobühnen, dann mit dem ersten Regieangebot, was ich dann, als ich in Meiningen Schauspieler war, da schon dann wieder auffiel, dass ich nicht organisiert bin und das zur Bedingung gemacht worden ist, habe ich das dann eben auch ablehnen müssen, da damals galt, ein Regisseur ist kein Künstler, sondern er ist ein Leiter. Also das war dann letztendlich auch der Grund für mich, dann so mich dann aus dem Stadttheater überhaupt zu entfernen und freiberuflich zu werden. Dann habe ich über das Bauhaus Dessau die Arbeit dort im Anschluss an eine Inszenierung, die sehr provokant war, das gebe ich auch zu, und dann verboten wurde da vom Kulturministerium in Berlin. Das war noch zur Wendezeit, kurz davor, habe ich mir dann die Schauspieler geschnappt, bin nach Berlin gegangen und das war dann im Prinzip der Grundstein meiner ersten freien Gruppe, der freien Kompanie. Und so habe ich dann 10 Jahre gearbeitet mit der Kompanie, parallel angefangen an Theatern wieder als Gastregisseur zu arbeiten, Ensemblearbeit kennenzulernen, habe viel im Tanzbereich gearbeitet, das auf seine Kompatibilität mit Staatstheatern oder Stadttheatern, mit den Häusern und unterschiedlichen Ensemblen überprüft. Und das habe ich dann im Prinzip 30 Jahre gemacht.
Bis Sie eine Festanstellung angenommen haben in Cottbus.
Bis ich dann.
Und über die reden wir gleich. Brandenburgs einziges Staatstheater sitzt nicht in Potsdam, sondern in Cottbus. Und dort ist Jo Fabian also seit Herbst 2017 Schauspieldirektor. Klingt wie aus einer anderen Zeit. Schauspieldirektor, was macht der?
Was der Schauspieldirektor macht? Naja. Er ist verantwortlich für sein Schauspielensemble. Wir sind ja ein Vier-Sparten-Haus. Da macht es auch Sinn, sozusagen den Sparten einzelne Direktoren zu geben. Als Spartenleiter sind es im Prinzip, die für den Spielplan, die Entwicklung der Sparte, den Aufbau des Ensembles zuständig sind. Und natürlich immer im Kontext sozusagen einer Intendanz, die ein Gesamtkonzept nach außen vertritt, arbeitet. Ja, und neben der künstlerischen Arbeit hüpft man dann von Dienstberatung zu Dienstberatung und hat so ein bisschen Abwasch zu machen und Sorgen zu bearbeiten, Probleme zu lösen. Aber ich habe früh erkannt, dass ich mit einem guten Team, wenn ich mich gut aufstelle, sozusagen auch da entlastet werden kann. Und ich habe jetzt ein sehr gutes Team.
Aber warum haben Sie sich mit Ende 50 zum ersten Mal doch auf so eine Festanstellung in Cottbus jetzt eingelassen?
Naja, weil, also wie gesagt, ich war nie daran interessiert und wollte das auch nicht. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen die Strukturen als ein Feind künstlerischer Arbeit betrachtet, war also nie daran interessiert. Und mit dem Angebot von Cottbus war dann scheinbar der Zeitpunkt auch gekommen, um doch nochmal auszuprobieren, ob das miteinander kompatibel sein könnte. Also zu arbeiten wie ein freier Künstler mit einem festen Ensemble, was durchgängig bezahlt ist. Wie gemütlich macht das? Wie träge macht das? Findest du da überhaupt noch Abenteuerlust, Neugier? Und Kunst ist ja etwas, was ohne Rahmen existiert, ohne Format, was ständig neu entwickelt werden will und sich reiben muss. Das heißt, findest du da Künstler oder findest du vorwiegend Handwerker vor? Das war schon interessant als Aufgabe und bleibt auch interessant. Und muss natürlich gemessen werden an dem, was man dann erreichen kann, sozusagen, bevor man sagt, okay, diese steinernen Häuser, die wir Theater nennen, unseres in Cottbus ist seit 1908, steht das da, ist von den Bürgern selber sozusagen für sich selbst geschaffen worden. Aber wie flexibel, elastisch und fluid sind diese Häuser überhaupt? Oder ist es letztendlich zum Museum verkommen?
Ja. Also, das hängt natürlich auch von der künftigen Intendanz ab. Wir haben vorhin über die Interna gesprochen. Jetzt ist bekannt geworden, dass Stefan Merki 2020 der Schweizer Opernregisseur und Intendant wird. Operndirektor wird er und Intendant. Wo man sich fragt, ob das nicht auch schon wieder zu viel Macht in einer Hand ist.
Haben Sie sich das gefragt?
Ja, weil das wurde ja vorher kritisiert.
Ja, es ist im Prinzip genau dasselbe Modell, was vorher war. Aber wir gehen mal davon aus, und das ist ja die einzige Hoffnung, die man hat, dass das immer von den Personen abhängt. Ne? Also wie Macht gebraucht oder missbraucht wird, das wird immer wieder von den Personen abhängen. Und wir leben ja quasi da im Theater schon in einem kleinen feudalen Modell. Also da wird nicht demokratisch entschieden, wer da Intendant wird, sondern er wird bestellt und allen Mitarbeitern, 360 sind es bei uns, vorgesetzt. Und jetzt ist die Hoffnung natürlich, dass alles, was dort an Erfahrung auch gerade in den letzten Jahren durch diese Wechsel, die wir dort hatten, und durch die Erfahrung der unterschiedlichen Ensembles dort mit ihrer Leitung, dass das mit aufgenommen wird, verbessert wird und dass sowas einfach nicht mehr vorkommt. Ne? Dass man also in einer anderen zwischenmenschlichen, respektvollen Umgangsform miteinander agieren kann. Und wenn er das leistet, dann ist dagegen auch gar nichts zu sagen. Das ist sozusagen immer noch das alte Modell vom großen Opernhaus, vom Leuchtturm, wie unsere Ministerin immer sagt oder sich wünscht, weiter bestehen kann. Die Chance war da, alles ganz anders zu machen, und die ist verflogen. So, und jetzt hängt es an der Person selber.
Wir haben darüber gesprochen, es gab in Cottbus heftige Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken. Es wurde gestritten über den Umgang mit Geflüchteten. Es gibt das Ende der Braunkohle, die Frage nach der Zukunft der Arbeit. Welchen Einfluss hat diese Gemengelage jetzt auf Ihre Arbeit am Theater? An welchen Themen, was ist da Ihr Gespür, an welchen Themen hat das Publikum Interesse?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also man kann sich da auch täuschen. Man weiß nie vorher sozusagen, wie das frequentiert wird dann vom Publikum Interesse her. Wir haben ein Kohlethema auf die Bühne gebracht mit Brust Off, sozusagen nach diesem englischen Drehbuch in der Grube. Was bei den Leuten, die kommen, total gut ankommt, auch sehr emotional, wo man merkt, es gibt schon diesen direkten Bezug zu der eigenen Geschichte sozusagen auch in der Lausitz mit der Kohle. Aber trotzdem interessiert es nicht die breite Masse. Also so einfach ist es wahrscheinlich gar nicht. Möglicherweise ist in Cottbus die Erwartung auch gar nicht, dass die Themen, die dort draußen existieren, dort beschäftigt werden, sondern möglicherweise von dem Wunsch begleitet, sie mögen davon abgelenkt werden. Also die Erträglichkeit ihrer Wirklichkeit sozusagen als Aufgabe des Theaters, ne, um gut unterhalten sozusagen, nicht da auch noch dran erinnert zu werden, was sie eigentlich umgibt.
Das ist ein Spagat für Jo Fabian. Ab September soll es im Foyer der Kammerbühne des Staatstheaters Cottbus eine ABZ geben, eine angstbefreite Zone. Was, Jo Fabian, haben Sie da vor?
Das geht vor allem von meinen Dramaturgen aus. Das wird eine Reihe sein, die natürlich auch Spielplan begleitend, aber auch Gäste einlädt, in die Diskussion zu gehen. Also über alles reden zu können, diskutieren zu können. Und dahinter steckt, dass man konzeptionell die eigene Arbeit ja auch so versteht, dass man nicht Ängste schüren will, sondern von Angst befreien will. Also das ist ja möglicherweise ein Wirkungsmodul überhaupt, Publikum zu Selbstbewusstsein zu bekommen und dann auch bestimmten Rattenfängerströmungen anders widerstehen zu können. Und das versuchen wir sozusagen als Kommunikationsmodell, also nicht nur durch die künstlerischen Aufführungen, sondern im Gespräch mit dem Publikum. Die Kammer ist besonders geeignet, auch als Ort für junge Leute, da früh reinzugehen, sozusagen, wo noch nicht so gefestigte, vorgefertigte Meinungen existieren und sich über seine Welt, über seine Wirklichkeit miteinander auseinanderzusetzen und zu helfen, dass da möglicherweise ein neues Selbstbewusstsein entsteht, wenn man denn gerade das Gefühl hat, es ist irgendwie so eine Art Orientierungslosigkeit, so ein bisschen Hilflosigkeit in der Welt, zu welchen Meinungen, in welche Richtung soll man sich bewegen, und dazu dient diese angstbefreite Zone.
Weit mehr als eine Theaterbar. Jo Fabian, Schauspieldirektor im Staatstheater Cottbus, war in dieser Stunde mein Gast. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.